Okay, herzlich willkommen zurück zu Autorenpark. Das war Trappers Lalle. Oh fuck. Herzlich willkommen zurück zu Autorenpark. Oh, schon wieder. Nochmal. Herzlich willkommen zurück zu Autorenpark. You're no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right here. Screaming I'm good.
Like you still making music, man? Ask them kind of questions, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, cause I do work my ass off. Back up in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Trying to give the world some hope, so to the dark I'll cast art. Hope it lights the way, bright until yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction, some will wear is yours. I've had mine and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor, y'all don't seem to help no more. CSR the movement, cause the internet's what opened doors.
You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right here. Screaming I'm good.
To say is y'all ain't been about the dream. Even back in high school, y'all weren't really about the team. To those who were, you know I know, and your support means everything. About to prove, come from anywhere and become anything. That you can take whatever you love and make it everything. But we're part is bigger than us, we made it everything. You know it's because I wear my word like a wedding ring. Sticking to my creed, put honesty above everything. Cause I ain't been perfect, but at least I got a purpose. Rising stars in my contact list with hippies and we merch shit. Conversations with the greatest, can't wait to say I made it. Shouts to those who say I helped them get through hard times, you my favorite. Shouts to channels that upload me and the haters that can blow me. And shouts out to a world and system you won't see control me. Blogs that show me love and friends who love what we does. Everyone who sees us hitting the top before it
You're
comes.
You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy. I'm your sidekick, cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy, but still I'm right here, screaming I'm good.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 24 von Autorenpack mit Armin und Paul. Das heutige Thema ist History.
Herzlich willkommen zu Autorenpack mit mir, Paul und
Armin.
Ich dachte mir so, jetzt einfach mal mich zuerst.
Ja, alphabetische Reihenfolge wird auch überbewertet. Oder auch halt einfach Nennung nach Rang, aber naja.
Ja, komm. So, das sei der Höhepunkt der Sendung. Wir reden
ja,
heute...
Der Start ist es immer. Also ja, beziehungsweise ein ganzer Höhepunkt für eine Stunde ist das quasi, der sich immer steigert, aber es geht los.
Danach
damit
wartet man nur noch auf die nächste Sendung.
Ja. Wir sind so eine Sendung wie auf einem Festival. Wir sind die Sendung, die vor der geilen Sendung kommt. Also auf einem Festival ist quasi, so alle stehen schon da, damit die vorne stehen bei dem geilen Artist, aber die kennen uns eigentlich gar nicht.
Ja, wir sind so dieser, wie nennt man das, der Artist, der davor ist?
Ein Vor-Act, oder? Einfach.
Genau, ja.
Ja, safe. So, so alle denken sich, boah, halt die Schnauze.
Zu Recht kennt euch niemand.
Aber eigentlich, nein, nein, bei uns ist dann so, ich habe das auch schon öfter mal gehabt bei Konzerten, dass ich mir dachte, damn! Oder einmal, da hatte ich Berg als Voract bei einer, bei Jeremias. Und Berg hat es so genailed, dass dieses, der Rest des Konzertes mir einfach komplett egal war.
Aber das ist ja auch Berg in dem Fall.
Da war der noch ganz klein oder relativ klein. Und der hat hier Blauer Ballon gespielt. Auf jeden Fall, Berg war richtig stark. Und das, der Rest des Konzerts war auch cool, aber nicht mehr so nice.
Und deswegen komme ich zum...
Ich habe von der Vergangenheit erzählt.
Nee, ich war den Turner. Und zwar ist der Song, wie kann man es anders erwarten, von Bentley.
Nein, der ist von Soli. Hey, willst du wirklich zum ersten Song kommen? Nein, okay.
Ich fände das so lustig, wenn wir vom Berg reden und dann Song von Soli an. Okay, also wir reden heute über das Genre History, beziehungsweise historische Roman, historische Filme, Serien, also...
Genau, aber primär History, weil es sich auf Mystery reimt, was in der letzten Folge kam.
Und weil, naja, der deutsche Begriff da irgendwie nicht so...
Ja, nicht so griffig ist irgendwie.
Nee.
Auch wenn man so danach googelt oder also in der Recherche war es wirklich so, im Deutschen musste ich so 5 Begriffe suchen und im Englischen war es History.
Genau. Und auch das umfasst mehr, also es ist kompliziert, wie immer, mit der Abgrenzung der Sprachen. Also zum Beispiel habe ich das Gefühl, unter History versteht man Sachen, zum Beispiel auch bei Letterboxd, wo ich nachgeguckt habe. Also ich habe nicht dort recherchiert, aber dort habe ich so geguckt, was die unter History verstehen, die ich jetzt in der deutschen Übersetzung nicht unter historischen Film verstehen würde.
Aha.
Sondern unter einer anderen Kategorie.
Unter einem Subgenre oder was?
Nee, tatsächlich einfach in einem anderen Genre.
Aha, hast du ein Beispiel für so einen Film?
Na, ich glaube, da kommen wir gleich zu, oder?
Okay, machen wir.
Also machen wir erstmal, ich würde beim historischen Roman anfangen.
Genau, erklär das doch erstmal.
Okay, historischer Roman. Einer der wichtigsten Punkte, die Handlung spielt in der Vergangenheit. Und zwar eigentlich so ziemlich die komplette Handlung. Ich habe zwar gelesen, dass es ein Untergenre gibt, was mit Zeitreisen ist, bei historischen.
Ach spannend, das habe ich nicht gefunden. Ich habe mich das nämlich gefragt, wo Zeitreisen aber dort sind.
Ich hätte es nicht dazu geordnet. Also Zeitreisen ist ja eher Science Fiction.
Aha.
Deswegen würde ich sagen, passt es nicht zu historisch, zum historischen Roman oder also würde ich nicht dazu zählen.
Ja, können wir ja nochmal zurückkommen drauf. Ich bin mir gerade gar nicht so
man
sicher.
Man kann ja so ein bisschen debattieren, ne? Wenn jetzt der Großteil wirklich in der Vergangenheit spielt, dann, also zum Beispiel Zurück in die Zukunft 2 spielt im Western-Genre, so. Und also im Wilden Westen. Und da könnte man auch sagen, ist ein Western vielleicht. Und der Western, da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten.
Ja, ich glaube, wir sollten erstmal nicht so tief reingehen, oder? Also.
Na warte, mein nächster Punkt ist, dass ein historischer Roman eine fiktive Geschichte in realen, historisch, in Anführungszeichen, belegten Epochen ist. Also du hast quasi etwas, was in der Vergangenheit so und so dargestellt wird, ob es nun stimmt oder nicht. Und da spielt die Geschichte drin, eine fiktive Geschichte. Also die kann Punkte haben, die an den realen Ereignissen angrenzen, aber die Geschichte und vielleicht auch der Charakter sind fiktiv.
Ja, oder ich glaube, belletristisch aufgearbeitet. Also einfach, dass es wurde ein bisschen verändert, um es von der Erzählstruktur spannender zu machen.
Das kann halt auch sein.
Es geht halt auch nicht nur um Zeitepochen oder Zeiträume, sondern es kann auch einfach reale Personen sein, über die, also die, das spielt natürlich dann auch in dieser Zeitepoche, aber es kann sich auch um reale Personen drehen, wo das eben ein bisschen umgedichtet wird. Oder zum Beispiel, ja, mir fällt jetzt niemand ein, ich kenne mich nicht so aus in Geschichte, aber quasi. Die berühmten Personen sind da die Nebenfiguren und eine der Nebenfiguren im echten Leben quasi, also in der echten Vergangenheit, die ist dort die Hauptfigur, über die man noch nicht so viel weiß und da kann man dann quasi ja. sehr frei sich was überlegen.
Also es gibt eine Serie, ich glaube die hieß Last Kingdom oder so, das ist eine historische Serie, die spielt zu der Zeit so Mittelalter, wo die Dänen England überfallen. Und da sind die realen Personen, ist der König von Sussex oder so hieß es, glaube ich. Und Uhtred ist so der Wikinger, die Hauptperson der Serie, ist aber dazu gedichtet. Also sie ist in den realen Ereignissen und hat mitgewirkt, aber ist erfunden und bringt so ein bisschen, wie du hast diese realen Ereignisse und sie bringt die sogar so ein bisschen in Gang.
Ja.
Da hätten wir ein gutes Beispiel dafür.
Das stimmt.
Und was ich dann auch ausgeschrieben habe, das Besondere ist zum Beispiel bei Western. Also erstmal spielt es in einer Welt, die so dann schon gar nicht mehr existiert hat in der Vergangenheit. Also wie man sich den wilden Westen vorstellt, der hat so ein paar Unterschiede zu dem, wie er in Filmen gezeigt
wird. Also ich habe tatsächlich gefunden, dass Western gar nicht dazu zählt.
Und das nämlich auch, dass der Western sich abgesplittet hat davon.
Ja, aber weil es halt auch nicht real ist.
Ja gut, aber es kann ja sein, dass es durchaus bei Filmen trotzdem Sachen gibt, die nicht real sind. Also die sind nicht faktisch immer identisch zu dem, wie es früher war.
Nee, klar, aber es versucht ja so sehr nah dran zu sein. Und das ist ja Western so gar nicht.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ursprüngliche Gedanke eines Western war, schon da nah dran zu sein.
Nee, bestimmt, aber zum Beispiel eins der Beispiele, die auf jeden Fall nicht stimmen, ist, dass, also Pistole oder Munition war viel zu teuer, als das damals so damit umgegangen werden konnte, wie das in Western der Fall ist. So eine Dinge.
Ja, gut. Aber das ist häufig so. Also zum Beispiel bei so Zweiter Weltkriegsfilmen oder so, dass die Munition scheinbar unendlich ist und die Waffe nie überhitzt und so. Also das sind so Feinheiten. Ich glaube, man könnte es trotzdem theoretisch zu einem historischen Roman oder historischen Film, die sind sehr ähnlich in ihrer Definition, zählen.
Ja, ich glaube, es sollte dann halt mit einem realen Ereignis irgendwas zu tun haben. Wobei, na gut, es geht halt auch nur um
die
Epoche, ne? Die reale Epoche.
Ja.
Ja. Es ist schwierig, aber warum zählt dann Western nicht dazu? Das habe ich gar nicht so hinterfragt.
Also ich habe es gelesen, weil es so populär wurde, dass es sich so ein bisschen abgesplittet hat.
Ah, verstehe.
Also das so, das schon Sinn gemacht hat, es darunter zu zählen, weil das Genre halt so groß ist.
Genau. Verstehe.
Was ich halt auch geschrieben habe, dass wenn es eine Abhandlung ist über reale Ereignisse, die wirklich so passiert sind und keine Fiction mit darunter ist, dass es dann Sachliteratur oder ein dokumentarischer Bericht ist und kein Roman bzw. kein historischer Roman.
Es muss einen fiktiven Anteil quasi.
Es muss ein fiktives Element geben. Das wird bei Filmen dann auch mal interessant, weil da gibt es sowas, wo man sagen könnte, das hat so eine gewisse Dramatik mit drin noch. Also da gibt es auf jeden Fall Beispiele, die annähernd eigentlich eins zu eins das zeigen, wie es war. So. Aber
gut, aber ich glaube auch, also wenn das so wie ein Roman geschrieben ist, aber das exakt so darstellt, wie es war, ist es trotzdem kein Sachbuch. Es ist ja trotzdem eine Erzählung dann.
Ja, das
und
halt
irgendwo
die Frage.
Aufbereitet.
Also, weil, naja, also.
Ja, oder, nachdem, ein Erfahrungsbericht oder so, ja. Das kann schon sein.
Das ist ja dann mehr so ein Bericht. Die Sache ist, der Bericht muss ja nicht sehr objektiv sein.
Ja.
Er kann ja schon sehr so ein paar Sachen rauskristallisieren, ja.
Mhm.
Und. Ich glaube, dann würde ich jetzt zu dem ersten Song kommen.
Okay, dann spielen wir jetzt Bentley von Soli. Das ist von seinem neuen Album Trans. Ist wieder letzten Freitag rausgekommen, also am, war ja gestern am 20.06. Nee, gar nicht. Das ist schon eine Woche draußen. Das ist am 13.06. rausgekommen. Genau. Ja, ich kann auch sein, dass es den Donnerstag rausgekommen ist. Es war ganz weird. Ich habe von diesem Album erfahren. Und irgendwie zwei Tage später kam es raus. Und das kann auch ein Mittwoch oder so gewesen sein, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, mir gefällt das Album, ich höre Soli schon sehr lange. Am Anfang war ich nicht so begeistert davon, aber das ist der Lieblingssong von mir auf jeden Fall von dem Album. Ich finde den eigentlich geil in Kombination mit dem Song Nichts Hittet Mehr, aber wir spielen jetzt nur einen Song. Deswegen viel Spaß mit Bentley.
Money is good, man. Get off the field, that's what happens.
Willkommen zurück zu Autorenpark mit Armin und
Paul.
Genau, das war Bentley von Soli von dem neuen Album Trance. Und wir sind hier wieder bei der Folge, wo wir über History reden. Und ich würde jetzt mal ein bisschen, ich sag mal, an der Oberfläche scharend erzählen, wie man so ein, ja, wie man einen History-Roman schreibt oder so ein History-Drehbuch, wie die Herangehensweise an so ein Werk ist. Dann finde ich, am wichtigsten ist erstmal so die Wahl des Settings. Also man muss entweder sich eine Zeit aussuchen, eine Ära, irgendein Event aus der Vergangenheit oder eine echte Person.
Wollen wir es mal üben? Also ich suche jetzt aus und
du. Ja, safe. Du denkst jetzt eine Geschichte aus.
Okay, also ich nehme. Okay, wir machen es simpel, weil dann kann jeder vielleicht damit relaten und so.
Ja, auch ich vor allem. Ich bin echt von der Geschichte her sehr doof.
Okay, wir nehmen das Jahr 8 nach Christus. Da haben wir so die Römer und so und wir befinden uns in Rom. Ist das zu kompliziert?
Nee, das kriegen wir schon hin.
Okay.
Mir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen, falls man sich wundert.
Die Frage ist, was hätte ich sagen können? Das ist nicht
ja, passiert. Real. Also ich weiß eigentlich nur so die Geschichte ab dem 20. Jahrhundert so sicher. Naja, jeder hat ja so sein Defizit und ich halt diverse. Wie gesagt, man wählt sich einen echten Ort, eine eindeutige Zeit oder eine Person. Du hast jetzt eine Zeit gewählt.
Oh ja, wir haben eine Zeit, einen Ort und jetzt noch eine Person.
Du kannst auch nur ein was wählen und dann den Rest überlegen. Das ist völlig egal.
Wir nehmen jetzt eine Person und zwar heißt diese Person Klein Nero.
Okay.
Und der ist noch recht jung, so sagen wir mal 18. Und sein Vater ist Händler von Getreide. Ich will es mal nicht so düster machen. Ja.
Okay.
Ich kenne mich leider mit den römischen Namen nicht so aus.
Nee, auf jeden Fall so. Nächster Punkt. Die Handlung kann dann eine Mischung aus echten Ereignissen sein und eben, also Mischung aus echten Ereignissen und der Fantasie des Autors. In deinem Fall.
Okay, eher Fantasie, denn ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist. Aber wir würden jetzt mal sagen, das Ziel ist so, wir haben so kleine Aufstände in Gallien, so das könnte vielleicht hinkommen. Mhm. Und das ist so unser Ziel, wo wir hinreisen müssen von Rom. Also der kleine 18-Jährige möchte Legionär werden. Das ist so die Idee.
Nice. Genau, das nächste Merkmal ist jetzt quasi gar nicht so wichtig. Und zwar, also wie gesagt, die Handlung kann eine Mischung aus echten Ereignissen sein und der Fantasie des Autors. So können das auch Personen sein. Ne? Also wie du dir jetzt quasi einen kleinen Nero ausgedacht hast, was schon in Anlehnung an den Kaiser ein bisschen ist, der Name zumindest.
Ja.
Dabei ist eine Faustregel bei den Charakteren, wie ich es vorhin schon gesagt habe, lieber weniger Bekannte nehmen oder über die weniger bekannt ist, als Personen wie jetzt Cäsar, weil da hast du einfach mehr Freiraum, dir was zu überlegen.
Das stimmt, ja.
Hast du ja jetzt aber, du hast eine unbekannte Person ausgedacht. Ja, dann folgt eine sehr aufwendige Recherche, bestehend aus Lektüre von der Geschichtsdarstellung oder halt einen direkten Zugang zu, also einen Zugang zu direkten Quellen in Archiven oder sowas.
Hab fertig.
Oder Museen. Genau. Also es ist eben wichtig, um quasi das Setting so real wie möglich machen zu lassen, weil für mich, und das ist wichtig bei der Produktion eines solchen Werkes, ist quasi so eine Faustregel quasi, dass es so, es soll sich anfühlen, als hätte es echt passieren können. Also die Leute oder die Städte müssen aussehen, wie sie aussehen, die müssen riechen, wie sie gerochen haben.
Das ist so ein bisschen wie ein What If. Also was wäre, wenn das und das zu dem Zeitpunkt passiert ist?
Ja, das ist dann wieder was anderes.
Oh.
Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das ein Subgenre ist, ich guck mal kurz. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, aber ich habe das in der Recherche, bin ich auch über sowas gestolpert. Stimmt, das wollte ich dich fragen, ob das dazugehört. Also es gibt ein Subgenre, das nennt sich Alternate History, also alternative Geschichte. Und das sind quasi Werke, die in unserer Welt spielen, aber der Lauf der Weltgeschichte wurde irgendwann an einem sogenannten Divergenzpunkt, weicht der von dem uns Bekannten ab.
Ich glaube, das ist die Frage, was die behandeln thematisch. Also wenn die über genau diesen Punkt schreiben, dann ist, glaube ich, schon History.
Ja.
Aber wenn die jetzt 100 Jahre später schreiben, also unsere Zeit wäre ganz anders, wenn das und das.
Nee, es geht ja um die bekannte Geschichte. Also es geht ja, also oder die könnten jetzt quasi sich überlegen, was ab jetzt passiert. Dann ist es nicht History, ne? Das meinst du?
Ja, ich meine eher, wenn sagen wir mal 1900 wäre was anderes passiert, aber die Geschichte findet jetzt statt.
Wie?
Also wir sind quasi in einer Alternativwelt, wo irgendwann mal in der Vergangenheit eine Sache anders war und das hat zu einem alternativen Universum geführt, in dem wir uns in der Geschichte befinden.
Ja, perfektes Beispiel für Alternate History wäre quasi, Weimarer Republik besteht weiterhin bis ins Jahr 2020. Wie sieht das aus?
Wie, und wenn dann die Geschichte befassen würde, wir haben dieses Ereignis in der Vergangenheit gehabt, es gab quasi nicht die Nationalsozialisten,
genau,
und Weimarer Republik bestünde weiter, aber wir fokussieren uns auf das Jahr 2025, dann ist ja kein History.
Ja.
Aber wenn es um wie das dazu kam, ging dann schon.
Verstehe. Okay, nee, genau, wie gesagt, das ist ein so ein Punkt. Ja, und sonst ist es dann noch, finde ich, wichtig bei solchen History-Geschichten ist so eine Balance zwischen Faktentreue und literarischen Elementen. Also quasi, wenn man relativ nah an der echten Geschichte erzählt, ist es nicht unbedingt immer spannend. Zum Beispiel würde ich jetzt den Alltag einer Person von vor 100 Jahren erzählen, wäre das nicht unbedingt spannend. Wenn man das aber mit ein bisschen erzählerischen Elementen anhaucht, kann das schon mal was ganz anderes sein. Und das meine ich quasi, da so eine Balance zu finden, weil, wie du es auch gesagt hast, die Leser von sowas, die kaufen ja, oder die Rezipienten von sowas, die kaufen dann kein Sachbuch oder schauen sich keinen Sachfilm an oder eine Dokumentation, sondern ein belletristisches Werk.
Die wollen unterhalten werden.
Genau. Ja, das wär's. Also das ist jetzt quasi gar nicht unbedingt so, dies Merkmal, sondern es war eher so eine Schritt-für-Schritt-Dings, ja, die das so ein bisschen enthielt.
Obwohl ich sagen muss, dass du kannst auch erfolgreich mit so einem Film sein, wenn der nicht so viel Ahnung von der Geschichte hat und der Geschichte nicht. Aber das ist, glaube ich, so. Also, weil ich habe das Gefühl, manchmal unterscheidet sich die gesellschaftliche Wahrnehmung einer Epoche von der wissenschaftlichen Wahrnehmung. Also Sachen werden ganz anders gedacht, als sie eigentlich wissenschaftlich zugeordnet werden können und auch werden. Und damit wäre quasi ein Film, der auf Action basiert, vielleicht ein bisschen mehr wie die Gesellschaft diese Epoche sieht, als wie sie wirklich wissenschaftlich ist.
Das ist immer so, meiner Meinung nach, bei diesen History-Werken. Also, oder
nein, im Idealfall
natürlich gibt es da eine Spannung, nicht. Aber na, dann, im Idealfall ist es aber dann ein Sachbuch oder eine Dokumentation, wenn es das faktisch abbildet. Also es ist meistens ja eine Interpretation aus der Jetzt-Perspektive auf diese Zeit damals.
Ja, ich verstehe schon. Ich meine jetzt eher, es kann ja trotzdem fiktive Sachen enthalten. Also zum Beispiel sowas Minimales wie, du hast einen Film, der spielt halt im Mittelalter, so 12. Jahrhundert. Aber in dem Film kommen Gegenstände vor, die es im Zeitpunkt noch gar nicht gab, sondern erst 100 Jahre später. Und das wäre dann halt, ich glaube, ein Zuschauer wird das nicht checken, weil der natürlich keine Ahnung hat, welche Gegenstände es gab oder nicht gab. Also ich würde das halt
ich
auch
weiß,
nicht checken.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Aber so korrekt wäre es ja in dem Setting nicht.
Genau, und ich finde, das ist so eine Aufgabe von dieser aufwendigen Recherche oder dieser Recherche, genau, die man tun muss im Vorfeld, dass sowas nicht passiert.
Ja.
Möglichst.
Genau, das zu vermeiden.
Weil das quasi, natürlich kann sowas passieren und manchmal ist es vielleicht auch so eine Geschichte, damit der Plot auch stattfinden kann, den man sich ausgedacht hat. Aber ich glaube, je näher das da dran ist, desto mehr Immersion hat quasi der Rezipient. Wie gesagt, Faustregel, es soll sich anfühlen, als hätte es passieren können.
Es gibt auch noch so ein paar Sachen, wo Geschichte einem so ein bisschen Spielraum gibt, weil zum Beispiel nicht klar ist, ob die Person das und das getan hat.
Ja. Yeah.
Sondern man weiß es einfach nicht genau. Mhm. Und dann könnte man eine Geschichte drüber machen, dass sie es so getan hat.
Genau.
Das ist dann allerdings auch die Frage. Also es ist ja an sich dann nicht falsch, weil es hätte sein können. Aber ganz sicher ist es nicht.
Ich muss mir auch sowas mehr anschauen. Das ist schon geil.
Na, dazu kommen wir. Also komme ich noch bei der Beurteilung, was jetzt historische, also vor allem bei Filmen habe ich das gemacht,
yeah,
was historische Filme sind. Um wo es mehr in eine so Dokumentation geht und was so der Unterschied dazwischen ist.
Okay, ich würde sagen, wir hören jetzt einen nächsten Song.
Und zwar, der Song ist auch relativ neu, vor 10 Tagen. Es dürfte eigentlich genauso alt sein wie dein Song.
Ja, ja.
Und zwar, es geht doch um mich von Conny.
Wie schreibt man einen Song über Solidarität? Ohne guck doch mal, wie schlecht es denen allen geht. Ohne schreibt er das, weil er sich eigentlich nur schämt, weil er weiß, wie viel besser es ihm geht. Wie schreibt man sowas? Ein Song, in dem es nicht um mich geht. Sag ich so, als würde das nicht gehen. Aber was bedeutet solidarisch sein? Heißt das nicht, ich sehe deinen Kampf und mache ihn zu meinem? Gewinnen und verlieren teilen? Also geht es doch um mich. Also geht es doch um mich, sagt ein Mann, der selber nicht betroffen ist. Doch ist nicht betroffen ist und Ding, wo wir uns sicher sind. Ist solidarisch sein, ist anerkennen, das stimmt so nicht. Kein Bulle kniet sich 9 Minuten auf mein Hals. Auf Sylt singt niemand Lieder, die mir sagen, ich bin falsch. Mein List ist nur jedes 5. Opfer häuslicher Gewalt. Und kein Faschist hat meine Heimat überfallen. Nein, ich werde nicht angespuckt fürs Tragenzeichen meiner Religion. Mir sagt niemand, geh nach Hause in dem Land, in dem ich wohne. Niemand denkt sich neue Worte aus, wenn er zu mir verpisst dich sagen möchte, aber Angst hat vor dem Wort Deportation. Nein, im Ernst, ich hab gesucht. Alle diese Worte trafen niemals auf mich zu. Es gibt kein Wort für eine Frau mit gleicher Qualifikation. Verdient im Durchschnitt 18% mehr als du. Ich bin sicher jetzt, dass Empathie genau wie Solidarität nicht Dinge sind, die manche haben und die anderen Menschen fehlen. Ich bin sicher, das hat nichts zu tun mit Bildung und Geschlecht. Ich bin sicher, manche lassen es zu und andere drücken es weg. Ich bin sicher, es liegt nicht an Menschen, die geflüchtet sind. Es liegt nicht an Völkern, die kurz vor ihrer Vernichtung sind. Es liegt nicht an Frauen, Queers und Menschen mit Behinderung. Dass du die Headlines lesen kannst, doch da keine Empfindung kommt. Das wird nicht einfach so passieren. Man müsste die Geschichten nicht bloß besser inszenieren. Und es liegt nicht daran, wie wir die Geschichten konsumieren. Nein, ich fürchte, es liegt vor allem an dir. Es ist ziemlich simpel. Solidarität braucht Empathie, braucht Identifikation, mit wem du gegenüber siehst. Und wenn der Körper anders ist und wenn die Haare anders sind, musst du fragen, bis es irgendetwas gibt. Und wenn die Liebe anders ist und wenn die Sprache anders ist, musst du lesen, bis es irgendetwas gibt. Und wenn die Geschichten andere sind und wenn die Fragen andere sind, musst du zuhören, bis es irgendetwas gibt. Und vielleicht hast du Angst vor diesen Fragen, vielleicht fragst du deshalb nicht. Denn wer weiß, was die Antworten sagen werden über dich. Deshalb tun wir lieber, als ob uns das alles nicht betrifft. Deshalb schreibe ich über Solidarität und am Ende geht's um mich.
Okay, dann sind wir jetzt wieder zurück bei Autoren Park.
Yes.
Das war der Song, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Es geht nicht um mich oder irgendwie so?
Ja, es geht doch um mich? Steht jetzt nicht da oben noch?
Nee, ich hab's gerade weggemacht.
Ah, okay. Von Conny.
Richtig clever. Und da sind wir bei dem historischen Film. Und zwar ist es, sehr kurz zu erklären, es ist im Grunde wie der historische Roman. Die Handlung spielt in der Vergangenheit. Dann, es gibt historische Objekte, Subjekte, also werden thematisiert wie Epoche, Ereignisse, Person und es ist quasi Raum, Zeit und die Person, die im Zentrum steht, die sind alle in der Vergangenheit anzutreffen. Also, ja. Und es sind fiktive Aspekte in der Handlung. Non-fiktive Erzählungen sind Dokumentationsfilme oder ein dokumentarisches Drama. Und da kommen wir zu der Frage, wann ist etwas dann ein Dokumentarfilm oder dokumentarisches Drama und wann hat es fiktive Elemente und ist ein historischer Film? Also zum Beispiel, wenn in einer Handlung alles so aufgezeigt wird, wie es war, aber ein Revolver in dieser Handlung hat 7 Schuss, obwohl er ursprünglich 6 hatte, ist das dann schon fiktiv und reicht das aus, dass man sagen kann, dann ist es ein fiktiver, also ein historischer Film und kein Dokumentarfilm mehr, weil es diesen minimalen Unterschied gibt in dem ganzen Film.
Boah, das ist ja schwer. Boah, weiß ich gar nicht, mit diesen 7 Kugeln, also theoretisch ist es ein fiktives Element, die Frage ist aber auch, ob das eine belegbare Information ist. Also alle Details aus diesen historischen Ereignissen kann man gar nicht wissen.
Ja, die Dialoge, die der Person zum Beispiel.
Genau, oder auch, also im Grunde die ganze Geschichtsaufzeichnung ist ja irgendwo gefärbt. Mindestens mal, dass zum Beispiel einfach Frauen einen wesentlich geringeren Anteil in der Geschichte haben. Also allein das ist schon eine Färbung, die es immer haben wird. Oder nicht immer haben wird, aber die es hat, die Geschichtserzählung. Nee, genau, und das ist, also quasi, du kannst gar nicht jedes Detail davon. Das ist wirklich eine schwierige Frage.
Also ich habe es so gelöst,
Ich habe
ein Spektrum draus gemacht.
Ah, ja.
Also wir haben auf der einen Spektrum. Seite, also wir haben quasi keine klare Trennung, sondern...
Das ist mein Joke, dich gesehen.
Sorry.
Spektrum, naja.
Wie um Armins Bauch.
Ja.
Und wir haben quasi auf der einen Seite den historischen Film und auf der anderen Seite den Dokumentarfilm oder halt das dokumentarische Drama. Und die Filme sind tendenziell in das eine oder andere gehend. Und das ist natürlich auch so ein bisschen subjektiv, wie man die zuordnen will.
Ja.
Also ich habe das mit denen gemacht, die jetzt sehr bekannt sind, die ich jetzt auf Letterboxd zum Beispiel gesehen habe. Der erste Film, zum Beispiel Napoleon, habe ich mir gedacht, ist ein historischer Film und kein dokumentarisches Drama. Was einfach, also das könnte man zum Beispiel anderer Meinung sein. Ich finde halt, ich habe Kritik über diesen Film gehört von einem Historiker und dachte mir danach, okay, es ist wohl wirklich sehr viel Freiraum genommen worden. Und deswegen hätte ich das jetzt zugeordnet. Bei Oppenheimer, das habe ich in ein dokumentarisches Drama zugeordnet. Das könnte man aber auch wiederum, also anderer Meinung sein. Das ist so ein bisschen, hat man da Spielraum.
Mhm.
Also bei dem nächsten, Im Westen nichts Neues, hat man den Spielraum nicht unbedingt, weil die ist auf jeden Fall erfunden, die Geschichte. Also die Ereignisse sind sehr real, aber die Geschichte der einzelnen Person, die ist erfunden.
Die Frage ist aber auch, ob das History ist. Ist das nicht von, also ist der Autor, wie heißt der nochmal?
Ja, ich verstehe.
Rousseau? Nee, nicht Rousseau.
Erich
Maria Remarque, genau. Der hat doch den Ersten Weltkrieg erlebt.
Das stimmt, aber er erzählt ja nicht seine eigene Geschichte.
Ja, aber dennoch, wenn ein Autor die Epoche erlebt hat, ist es meiner Meinung nach nicht History. Wenn er die selber erlebt hat.
Ah, und er hat das Buch sehr viel, also später.
Dann ist es einfach moderne Literatur.
Dann
zu der Zeit.
Gut, aber der Film an sich, der wäre dann wiederum historischer Film.
Ja, der wurde
Film.
Ja von einer anderen Person gemacht.
Der wäre dann ein historischer Film. Also das Werk an sich wäre quasi kein historisches Werk, weil es zu der Zeit gemacht worden ist von der Person, die das live miterlebt hat. Aber der Film,
ja.
Ist nichts Neues, der vor ein paar Jahren rauskam,
genau.
Der wäre wiederum dann ein historischer Film. Gut, dann machen wir die Trennung, aber der wäre dann halt wirklich ein historischer Film, weil man viele Sachen auch abgeändert hat, beziehungsweise so, die haben nicht ganz so stattgefunden.
Ja.
Und die Figur Paul Bäumer ist ja auch fiktiv, wie auch die anderen Figuren. Also sie basieren vielleicht auf realen Figuren, die es gegeben hat, aber oder Personen, aber sie ist an sich fiktiv. Dann dasselbe ist das Boot, das U-Boot, diese U-Boot-Mannschaft ist auch fiktiv. Also das ist eine, manchmal ist es schwer, weil es kann natürlich sein, dass die wirklich genauso das irgendwo hergenommen haben als Quelle. Und die Ereignisse in die Situation, die werden die bestimmt sehr umgesetzt haben, wie sie real passiert sind. Aber die Figuren an sich sind fiktiv. Genauso wie der Film Stalingrad. Die Personen sind, glaube ich, auch fiktiv ausgedacht und sind in diesem Ereignis. Da ist sogar direkt ein Zeitpunkt im Grunde, wo dieser Film spielt, der Großteil. Und ja, aber und dann habe ich noch Schindlers Liste, da war ich mir nicht ganz sicher, weil ich nicht genau weiß, wie akkurat man sich da an,
ja.
an die Begebenheiten angehalten hat in dem Film. Und der Untergang lässt sich auch diskutieren. Der Untergang beschreibt die Geschichte von den letzten Tagen in dem Bunker von Adolf Hitler. Und ist rein theoretisch unfassbar nah an dem, wie es wirklich ist. So. Also er hält sich sehr an dem, wie es dort drin passiert ist. Deswegen, das ist halt auch schwierig. Deswegen ist es nicht so wirklich ein historischer Film, sondern eher schon ein dokumentarisches Drama.
Mhm.
Allerdings ist halt auch wieder dieser Punkt, der ist halt auch manchmal von so Personen geschrieben, wo man nicht weiß, was die gemacht haben. Also zum Beispiel Albert Speer war einer der Architekten und der hat in dem Film, weil er auch selber das gesagt hat, dass er es gemacht hat und weil man sich dazu entschieden hat, Hitler gebeichtet, nicht die Werke kaputt gemacht zu haben, die Hitler kaputt machen wollte, also wichtige Gebäude. Aber die Quelle, dass er das gesagt hat, ist er.
Ah.
Und die Frage ist halt auch, inwieweit wollte er bei den Nürnberger Prozessen sich selbst in ein gutes Licht stellen.
Mhm.
Und das ist halt das Problem. Also da ist es sehr schwer, es historisch ganz genau zu machen.
Genau.
Aber wenn man so sehen will, wie man sagen kann, dass es sein könnte, historisch abgelaufen sein könnte, und es ist jetzt nicht total abstrus, dann ist es schon eher kein historischer Film, sondern ein dokumentarisches Drama. weil es einfach zu real ist. Also ist zu wenig fiktiv.
Mhm. Nee, ich finde es aber sinnvoll, das als Spektrum zu bezeichnen. Ich glaube auch, weil du kannst es nie, es ist unmöglich, das hundertprozentig akkurat zu machen. Weil es auch immer gefärbt ist mit der jetzigen Sicht, mit den jetzigen Materialien, mit, also das ist unmöglich.
Ich glaube, es gab
die Vergangenheit auch, existiert ja jetzt auch nicht. Ist ja so. Und dann geht's halt nicht.
Das war auch bei Oppenheimer so ein Ding, dass man es kritisiert hat, weil dort Frauen so wenig eine Rolle spielen, was so unter dem jetzigen Film, wie man sie haben möchte, halt wichtig ist. Da ist halt die Frage auch, also ich habe mich ja gefragt, es ist schwierig bei historischen Sachen, gerade so im Zweiten Weltkrieg, gab es auf jeden Fall Frauen, die berühmt waren, aber der Großteil der Leute, die irgendwie eine höhere Position hatten, waren halt alles Männer so, in diesem, so früher halt zu dieser Zeit. Deswegen ist es halt schwer, du kannst da, glaube ich, jetzt nicht eine Person relevanter darstellen, als sie war, wenn dein Anspruch ist, dass es so möglichst die Geschichte widerspiegeln soll, wie sie ist. Und ich muss sagen, bei Oppenheimer ist sogar so der Spannungsbogen der Geschichte ist so ein bisschen die Erzählweise, die, ich überlege gerade, wer es war, Christopher Nolan, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, gewählt hat. Sonst hätte man das so in einer Tour linear erzählt, die Geschichte, hätte sie deutlich an Spannung verloren.
Mhm.
Weil im Grunde hat er sich wirklich sehr, also laut meinen Kenntnissen zumindest, an der realen Geschichte gehalten. Und da haben wir halt das Problem, dass da nicht immer eine super spannende Geschichte bei rauskommt.
Genau. Das ist das Wichtige dabei quasi.
Ja, also deswegen kann man das, glaube ich, wirklich insgesamt so als Spektrum sehen und dann Filme entlang dieses Spektrums oder auch Serien.
Ja, und auch Bücher, also platzieren. Jedes Werk in diesem Genre kann man so. Genau. Auch die Definition, das ist ja wirklich deckungsgleich eigentlich von Film und literarischem. Ja,
die ist im Grunde wirklich sehr ähnlich. Also.
Ich glaube, dann spielen wir jetzt trotzdem den nächsten Song, oder?
Ja, und danach kommen wir zur Geschichte.
Ja, als letztes beim History-Genre zur Geschichte. Das war auch das Weirde, immer in der Recherche. Ich habe am Anfang halt einfach eingegeben, History-Genre. Nee, oder, ja doch, History-Genre habe ich nur eingegeben. Und dann kommt halt einfach die Geschichte des Genres.
Ja, hatte ich auch.
ich musste richtig dribbeln, damit ich da Sachen finde in der Recherche.
Ja. Ich wollte noch final sagen,
oh, sorry, hab ich dich unterbrochen, entschuldige.
Nö, mir fiel das nur jetzt gerade ein.
Ah, nice.
Dass Letterboxd hat alles unter History gefasst. Da gibt es nicht diese Trennung.
Ja.
Und das ist halt die Frage, vielleicht gibt es die im Englischen auch nicht. Aber im Deutschen habe ich das halt gefunden, dass es zum einen dieses dokumentarische Drama gibt und die historischen Filme, die halt so ein bisschen fiktives Element haben. Das ist halt dann schwierig zu sagen.
Ist auch die Frage immer bei diesen Plattformen, ob das immer so ausdifferenziert eingeordnet wird.
Das ist halt auch die, und ob das nötig ist.
Ja,
also,
weil im Grunde so ein Genre ist ja, also theoretisch auch einer der großen Sinn oder der Zweck von Genres ist ja, dass der Rezipient weiß, was auf ihn zukommt, grob.
Genau.
Und deswegen braucht das nicht unbedingt so eine enge Einordnung, meiner Meinung nach. So, jetzt hören wir einen neuen Song. Und zwar hören wir den neuen Song von Reezy. Der kam wirklich am 20.06. raus. Und zwar Trapper's Lullaby.
Manchmal hab ich lazy eyes, manchmal hab ich crazy eyes. Doch ich habe immer nur für mein Baby eyes. Ich bin lange weg und komm nach Hause mit Croissants. Denn ich fahr um 7 Uhr heim nach einer crazy night. Ich hab die ganze Nacht geworkt und ja, ich war turned. Der Raum war voller Smoke, ich spür es in meinem Atemweg. Die Sonne geht auf und die Birds sind der Wecker, um dem Trapper zu erzählen. Es ist jetzt Zeit zum Schlafen gehen. Ach, und die Birds chirpen. Ich brauch jemand, der mich rausholt, es ist urgent. Mein Handy ist auf lautlos und auf nicht stören. Die Sonne geht auf und ich hör die Vögel. Ich fahr durch leergefegte Straßen,
PTSD vom blauen Licht an, ich will doch nur schlafen. Illegaler Waffenbesitz in meinen Vorstrafen. Mr. Officer, denken Sie wirklich, ich habe die Glocke in meinem Wagen? Ich darf nicht dumm sein, sonst passiert ein Unheil. Meine Vergangenheit darf dafür nicht der Grund sein. Wir sind zu weit gekommen, um reinzugehen. Wir hatten eine kurze Schnur, aber dafür einen weiten Weg. Manchmal hab ich lazy eyes, manchmal hab ich crazy eyes. Doch ich habe immer nur für mein Baby eyes. Ich bin lange weg und komm nach Hause mit Croissants, denn ich fahr um 7 Uhr heim nach einer crazy night. Ich hab die ganze Nacht geworkt und ja, ich war turned. Der Raum war voller Smoke, ich spür es in meinem Atemweg. Die Sonne geht auf und die Birds sind der Wecker, um dem Trapper zu erzählen, es ist jetzt Zeit zum Schlafen gehen. Und die Birds chirpen. Ich brauch jemand, der mich rausholt, es ist urgent. Mein Handy ist auf lautlos und auf nicht stören. Die Sonne geht auf und ich hör die Vögel. Wenn ich nach Hause komme, gehen die Laternen wieder aus. Der ganze Raum riecht nach dem Teak, mein T-Shirt riecht nach Rauch. Du bist mein Ride or Die und ich bin ein Hear Me Out. Du machst California Dreamin' aus nem Fiebertraum. Wenn ich heimkomm, seh ich einen Topf auf dem Herd stehen. Mein Baby macht einen feinen Job. Er hustelt lang, bis Steine an der Kette hängt. Denn erst dann hat ein Trapper's Lullaby sein Happy End. Manchmal hab ich lazy eyes, manchmal hab ich crazy eyes. Doch ich habe immer nur für mein Baby eyes. Ich bin lange weg und komm nach Hause mit Croissants, denn ich fahr um 7 Uhr heim nach einer crazy night. Ich hab die ganze Nacht geworkt und ja, ich war turned. Der Raum war voller Smoke, ich spür es in meinem Atemweg. Die Sonne geht auf und die Birds sind der Wecker, um dem Trapper zu erzählen, es ist jetzt Zeit zum Schlafen gehen. Und die Birds chirpen. Ich brauch jemand, der mich rausholt, es ist urgent. Mein Handy ist auf lautlos und auf nicht stören. Die Sonne geht auf und ich hör die Vögel.
Herzlich willkommen zurück zu Autorenpack. Das war Trapper's Lullaby von Reezy. Ja, und jetzt reden wir weiter über das History-Genre.
Und über die History der History.
Stark, stark. Die History der History. Genau, ich habe quasi von Filmen und Literatur rausgesucht, habe es dummerweise getrennt stehen, aber ich versuche es zu ergänzen. Es ist wie bei der Definition relativ ähnlich, nur halt ein bisschen zeitlich versetzt natürlich. Ne? So bereits 430 vor Christus erschien Historien von Herodot und das beschreibt den Verlauf der Perserkriege. Also man kann das so grob zur History mitzählen. Und das würde ich jetzt auch mal als meinen Startpunkt wählen. Das war so das Früheste, was ich gefunden habe. Genau. Zu der damaligen Zeit oder generell bis zu einem weiten Punkt im Fortschreiten der Zeit dieses Genres zielten historische Romane auf Herrscherlob oder auf die nachträgliche Legitimation politischer Entscheidungen ab. Also quasi Kriege zu rechtfertigen oder...
Also sie waren ein politisches Instrument.
Genau, genau. Und dann sicher auch, also ich stelle es mir so vor, ich habe das jetzt nirgendwo gefunden, aber ich stelle es mir so vor, sicherlich auch dann Auftragsarbeiten teilweise.
Ja, stimmt schon. Und natürlich dadurch auch ein bisschen fiktiv vielleicht.
Genau. So, dann bis ins 17. Jahrhundert wurde es erstmal still um das Genre. Also es kam einiges, aber es war jetzt noch nicht so Mainstream in Anführungszeichen. Vorreiter des History-Genres dann letztendlich waren Platons Mythe von Atlantis und, Vorsicht französisch, Le Princesse de Cleves von Madame de Lafayette. Genau. Und es gibt auch chinesische Werke, und zwar die Chroniken des östlichen Zhou-Königreiches. Oder Zhou. Es wird wie der Formel-1-Fahrer geschrieben.
Ah, ja.
Ja. Als Teil der Romantikbewegung im Zuge der Aufklärung wurde die historische Fiktion wirklich in der Breite populär.
Was? Ex-Formel-1-Fahrer.
Oh. Ja.
Liebe Grüße an Guan Zhou gehen raus.
Falls er das hört. Wahrscheinlich. Nee, genau. Wie gesagt, im 17. Jahrhundert, ich weiß nicht, wann die Romantikbewegung wurde. Wie gesagt, als Teil der Romantikbewegung. Im 19. Jahrhundert wurde das Genre modern durch Sir Walter Scott's wahrscheinlich, Ivanhoe von 1819. Das war eine der ersten wirklich populären Publikationen. Mary Shelley, die wir schon in tausenden Genre-Folgen erwähnt haben,
feiert ihr Comeback jetzt
genau, auch in der History. Die durch Frankenstein bekannt ist, schrieb ebenfalls einen Romantic History Roman und zwar hieß der Valperga 1823.
Oh, da haben wir schon das Abschauer.
Ja, richtig. Genau. Auch im deutschen Sprachraum begeisterte History die breiten Massen und zwar als Teil der Unterhaltungsliteratur. Ein vielgelesener Autor war da Willibald Alexis mit Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Dort warnte er vor einer möglichen Degeneration des preußischen Bürgertums, wie zur Zeit Napoleons. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass er dort die Darstellung der Geschichte durch die Psychologie seiner Figuren ergänzte. Also die bekamen ein bisschen mehr Leben. Den größten Erfolg in Deutschland hatte der Franzose Alexandre Dumas, der Autor von Die drei Musketiere und Der Graf von Monte Cristo.
Ah ja.
Kennt man. Historische Romane dienten im 19. Jahrhundert außerdem teilweise der Förderung des Nationalgefühls. Also da hat sich schon die Bedeutung die Intention der Geschichten ein bisschen verändert. Also es wird jetzt nicht mehr, Herrscherentscheidungen werden nicht mehr legitimiert oder politische Entscheidungen und Herrscher gelobt, sondern soll das Nationalgefühl steigern. Wie zum Beispiel in den Waverley-Romanen von Sir Walter Scott, die das Interesse an der Geschichte Schottlands förderten.
Ja.
Genau. Im 20. Jahrhundert war Historic Fiction dann bereits als klassisches Genre etabliert oder es wurde dort etabliert durch die Thematisierung des amerikanischen Bürgerkrieges in Werken wie Absalon von William Faulkner und später auch durch Werke über die beiden Weltkriege wie in The English Patient von Michael Ondaatje. Ich bin mir unsicher. Genau. Weitere so berühmte Vertreter sind Romane wie Die Säulen der Erde, Der Medikus, Die Päpstin oder Die Wanderhure, die Bestseller wurden. Bei den Historienfilmen gab es eine ähnliche Entwicklung. Also das ging halt los mit Erfindung des Kinos 1895. Also das war ja die erste Aufführung. Und da ging das schon los mit historischen Filmen. Da gab es dann aufwendige Rekonstruktionen von Architektur, Gelagen und was auch immer. Wie du auch sagtest, nicht immer realistisch, aber gab's. Diese orientierten sich aber eher an Repräsentationen der Vergangenheit aus Literatur, Kunst oder Theater. Ich bin jetzt wieder beim Film. Und zwar mit Entwicklung des Tonfilms bildete sich dann so in den 1930er und 40er Jahren der typische Hollywood-Stil raus, wo dann der Fokus mehr auf Individuen lag und dieser psychologischen Motivation. Also eine ziemlich ähnliche Entwicklung, vielleicht ein bisschen verspäteter als die Literatur, aber eine ähnliche Entwicklung auf jeden Fall wie in der Literatur, dass die Psyche dann eine größere Rolle gespielt hat. Und das ist der eine Unterschied in der Geschichte, der jetzt kommt, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg spannt das Interesse an Historienfilmen sehr stark. Und ich weiß nicht, ich habe das jetzt nur im Deutschen gefunden, das kann auch sein, dass nur in Deutschland so war. Und man kann es auf jeden Fall verstehen, glaube ich. Aber in den 50er Jahren, also so, wirklich für so 10 Jahre circa wahrscheinlich, gab es diesen Knick und dann fand eine Renaissance des historischen Films auf der Leinwand statt quasi, um mit dem Fernsehen auch mithalten zu können. Und Ende der 60er Jahre, und das ist auch ähnlich wie im Buch oder in der Literatur, fand ein politisches Umdenken in der Repräsentation von Geschichte im Film statt. Also dort wurde die Erzählung wurde eher durch fragmentarische oder reflexive, also reflektierte Erzählungen ergänzt, als quasi so eine scheinbare Realität abzubilden. Und das wär's mit der Geschichte. Ach so, und was vielleicht auch noch spannend ist, doch, das ist noch ein Punkt, aber den habe ich woanders stehen. Auch seit den letzten Jahren ist die zeitliche Abgrenzung, also früher gab es so eine zeitliche Abgrenzung, damit ein Werk History ist von, das muss 50 Jahre, also der Autor muss 50 Jahre nach dieser Handlung leben, diese zeitliche Abgrenzung brauchte das, aber die wurde vor allem dann ab den 60er Jahren, war die nicht mehr so populär, da, und das fand ich interessant, weil die beschleunigte Zeitwahrnehmung in der Moderne gleichfalls eine Veränderung in der Wahrnehmung der vergangenen Zeit hervorrief. Mhm. Und deswegen wurde quasi auch jüngere Vergangenheit schon in Filmen behandelt, weil es sich ja quasi weiter weg anfühlte.
Ich verstehe schon, also der Fortschritt, den ein Mensch erlebt in einer gewissen Zeitspanne, ist gefühlt viel größer.
Ja, weil ja auch die Informationsflut ist gewachsen, alles ist gewachsen.
Wahrscheinlich sogar nachweislich viel größer. Also.
Ja, genau. Du hattest noch einen Punkt, an dem würde ich übelst gerne hören. Das hatte mich interessiert.
Den mit den 100 Jahren oder die Subgenre?
Ach nee, die Subgenre. Stimmt. Dann gehen wir die Subgenre. Aber das mit den 100 Jahren auch.
Okay, also wir haben...
Ich ergänze.
Genau. Oh je, ich muss... Manchmal ist es auf Englisch, das ist ein bisschen schwierig.
Ja, aber ich würde es auf Englisch auch nennen, weil ich finde es irgendwie dumm, das zu übersetzen.
Ah, okay.
Ich habe es nur auf Englisch gefunden, die Genre.
Ich habe einige auf Deutsch einfach übersetzt. Also die historische Romanze, die hatten wir.
Ja.
Die historische Mystery oder History Mystery. Das ist auch interessant. Da hatten wir ja schon beim letzten Mal so diese Genre Mystery durchgekaut und ob es ein Genre ist. Dann.
Was ich voll geil fand, die Definition, die ich dafür fand, war... Also Historical Mysteries und Thrillers sind Mystery und Thriller, aber in der Vergangenheit. Fand ich voll geil. Ist ein bisschen flapsig.
Ja, na, bei Romance History ist ja auch einfach, du hast diesen Romanze-Aspekt, beziehungsweise zu Deutsch quasi Liebesroman-Aspekt. Yeah. Und der spielt da halt mit rein.
Ja, basically auch Liebesgeschichten von früher.
Genau.
Ja.
Also Pearl Harbor, der Film.
Eigentlich müsste man jetzt nochmal dieses Pearl Harbor Sucks einblenden.
Pearl Harbor Sucks and I miss you.
Alternative Historie oder alternative Geschichte. Da habe ich nämlich Inglourious Basterds im Kopf.
Mhm.
Da haben wir ein historisches Setting und am Ende wird Hitler und seine ganzen Gefolgsleute in einem Kino getötet.
Mhm.
Und ich glaube, die verbrennen oder explodieren, ich weiß nicht ganz genau. Aber da haben wir so eine Alternative und dann historisches Abenteuer. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht die Indiana Jones Filme da ein bisschen drüber erzählen könnte, die quasi so in den 30er Jahren spielen, 1930er Jahren und da halt Abenteuer erleben. Genau. Dann die historische Fantasy. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Also vielleicht hast du genauer, was man darunter verstehen kann.
Nicht so unbedingt. Ich habe so für mich quasi ein bisschen eine Eingrenzung gefunden, weil eigentlich habe ich auch gefunden, oder theoretisch ist es in meinem Verständnis auch so, dass man Fantasy da ein bisschen ausklammern kann aus History. Weil es ist ja mit Magie und was auch immer. Aber ich habe Historical Fantasy ist quasi eine Mischung aus Fantasy und History offensichtlich und so eine geschichtlich akkuratere Fantasy ist das.
Ah, weil ich habe gerade so überlegt, es gab zum Beispiel, ja, das hatten, die hatten wir mal ganz bei Horror erwähnt, die Blutgräfin, also quasi, dass wenn man dort diesen historischen Hintergrund von ihrer Existenz, die nachweisbar ist und halt, dass sie dort und dort gehaust hat, mit der ihren Gerüchten, wofür sie angeklagt worden ist, ergänzt und sagen wir, sie wäre jetzt wirklich eine Vampirin, also das, was halt unrealistisch wäre in dem Part, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das da zuordnen kann. Also wir haben einen historischen Moment oder halt ein Ereignis und dieses erklären wir mit Fantasy. Also es ist dann wirklich ganz nah an historischen Ereignissen. Also das könnte ich mir vorstellen. Dann habe ich noch, ich habe tatsächlich erst Subgenre War bzw. Krieg gefunden. Also das sind ja wahrscheinlich Geschichten, die mit Kriegen zu tun haben und in den Spielen.
Ich habe auch tatsächlich aus einer Publikation namens The Hollywood Historical Film von, ich weiß den Vornamen nicht, der Nachname ist Borgoyne, gibt es auch diese Einteilung, also von History in 5 Subtypen quasi.
Hm.
Aber, und da ist auch der Kriegsfilm dabei.
Wahrscheinlich auch, weil er so ein bisschen wie der Western, weil er so unfassbar relevant ist, weil einfach in Kriegen so krass viel passiert, was Leute interessiert.
Ja. Yeah.
Wahrscheinlich deswegen.
Das stimmt.
Dass er da mit drin ist halt oder halt extra gewertet wird.
Safe. Ja, also generell, ich habe dann auch nur noch so ein paar Mischformen halt mit anderen Sachen. Ich glaube, man kann bei History generell sagen, dass es ähnlich wie bei Fantasy mehr Setting-basiert ist, in Anführungszeichen. Also es hat natürlich krassen Einfluss auf den Plot durch das Setting.
Ja.
Und es kann auch teilweise sehr großen Einfluss auf den Plot haben, wenn sich es an der Geschichte orientiert.
Ich glaube, das variiert da wirklich sehr stark. Ja. Also da haben wir dieses Spektrum quasi.
Stimmt, ja, genau das Spektrum.
Und je mehr es die Handlung bestimmt, das könnte man ja daran festmachen, je mehr die Handlung durch den geschichtlichen Hintergrund bestimmt ist, desto mehr ist es quasi ein dokumentarisches Drama oder halt eine Dokumentation. Und je mehr das davon weggeht, desto, naja, mehr ist es ein historischer Film, beziehungsweise dann desto weniger hat das Setting Historie eine Bestimmung über den Plot.
Nice, also eigentlich perfekt als Ende, oder?
Ja, ich habe jetzt auch nur noch die Frage, die wir uns gestellt haben, die ich sehr spannend finde. Und zwar, also wir haben jetzt History. So, ein Typ schreibt über die Vergangenheit. Aber
immer nur ein Typ.
Oder was ist halt die weibliche Form von Typ? Sonst würde ich die ja auch mit sagen, aber mir fällt die nicht ein, ehrlich gesagt.
Weiß ich auch nicht, ein Mädel?
Habe ich auch überlegt. Also,
ein Mensch.
Ein Mensch.
Schreibt.
Machen wir einfach ein Mensch.
Yeah.
Ein Mensch schreibt eine Geschichte über früher, also so ein Roman. Oder dreht einen Film, der über ein früheres Ereignis ging, was halt mindestens 50 Jahre zurückliegt, sagen wir jetzt mal. Und jetzt ist aber die Frage, nehmen wir mal an, bei Roman ist es realistischer, vor 100 Jahren oder sagen wir mal im Jahr 1925 hat vielleicht sogar Thomas Mann, das könnte ungefähr hinkommen, ein Buch geschrieben über seine Gegenwart und da halt so eine Handlung, eine fiktive erstellt und wir lesen das jetzt. Ist das für uns dann ein historischer Roman? Es hat fiktive Elemente, es spielt in der Vergangenheit. Ist es ein historischer Roman? Das ist halt die Frage gewesen. Also es ist so eine Sache der Perspektive quasi. Und die Antwort ist nein.
Genau, bin ich auch der Meinung.
Also es hat ein historisches Interesse, weil es irgendwie spannend ist, aber betrachtet wird das Genre von der Person, die es schreibt und die Intention quasi, ob es von ihr aus in die Vergangenheit ging oder nicht.
Mhm.
Und demnach wären ja auch alte Werke, die noch älter sind, keine historischen, naja, Romane oder so, sondern halt einfach historisch interessant auf jeden Fall, aber
einfach Romane quasi, einfach moderne Literatur zu der Zeit.
Genau.
Quasi. Ja.
Und das war so unser Gedankenspiel. Demnach wäre wahrscheinlich auch im Westen nichts Neues. Genau da haben wir nämlich diesen Punkt, kein historischer Roman, weil die Person selber da aktiv gelebt hat und es geschrieben hat und dann wäre es eher einfach nur ein Antikriegsroman.
Genau. Und wir würden aber quasi gar nicht die 50 Jahre so hart setzen, sondern eben das auch, nicht, haben wir ja vorhin besprochen, wenn jetzt jemand in den 90ern geboren ist, aber über die 80er was schreibt, ist es quasi auch schon History.
Genau.
Safe. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ach, wir haben noch einen Song. Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen. Den hören wir jetzt noch an.
Geil, ey. Viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Tschüss.
Tschüss.
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Landschaft ist auch da.